Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes. Guten Abend.
Reinhold, bist du James Bond-Fan?
Ja, ich gucke mir die ganz gern an. Fan weiß ich jetzt nicht, aber ich gucke mir die gern an, die Filme. Ja. Finde ich cool.
Ja?
Da geht's ordentlich ab. Ja, doch. Kann ich was mit anfangen.
Und du kennst doch auch immer in jedem James Bond, also ich habe jetzt schon die neueren, kenne ich nicht mehr so, aber da kriegt er doch von Q immer so ein paar nette Gadgets mit, die dann natürlich auch irgendwie zum Einsatz kommen, oder?
Das ist das Beste überhaupt.
Schon, oder?
Also immer die Szenen, wenn er dann zu Q kommt und dann, boah, gibt's da die coolen Kugelschreiber, die explodieren und weiß der Teufel was alles. Ja. Und Autos sind natürlich auch immer dabei.
Ja, ich habe gehört, im allerneuesten James Bond kriegt er so einen Taschenrechner, mit dem man IS knacken kann.
Oh, das ist praktisch. Da ist ein Quantumcomputer dann drin,
oder? Zum was? Beispiel. Ich weiß nicht, die verraten ja nicht die Geheimnisse davon.
Und das finde ich übrigens immer doof, ja. Also, tolle Erfindungen, aber was machen die da eigentlich genau? Was ist da echt konkret dahinter?
Ja, das wollen wir eigentlich erklärt haben. Und dann sollen die Tools in so einem Yps-Heft auch landen. Als Gimmick.
Ja, ich habe das ja früher quasi abonniert gehabt. Also ein Abo war es nicht.
Du hattest aber echt ein Abo?
Nee, ich hatte kein Abo, aber es war wie ein Abo, weil ich mir die tatsächlich jede Woche geholt habe.
Ich fand die viel zu teuer, leider. Ich fand die immer so mega gut, leider. Aber voll gut.
Ich glaube, ich konnte mir auch nicht jedes leisten, aber dann hat sich irgendwie ein Kumpel das gekauft und hat mir damit drauf geguckt und so. Da gab es zum Beispiel einmal die Flusskrebse oder es gab diesen schwarzen Ballon, diese Tüte, die du dann zugemacht hast und dann in der Sonne ging das hoch, wegen heißer Luft und so.
Das war Reinhold, da habe ich jetzt deine Nostalgie getriggert. Ja, aber wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen mit, ich sage jetzt mal State-Level-Actors, also Geheimdiensten. Was können die? Woher wissen wir eigentlich, was die können? Weil das ist ja geheim, das kann ja keiner wissen. Was ist denn realistisch und was für Angriffe meinen wir denn, wenn wir davon sprechen, dass es ein State-Level-Actor-Angriff ist?
Genau. Ich glaube auch jüngst, was wir so mitbekommen haben, ne? Also wir nehmen jetzt die Folge im Oktober 24 auf und was in den letzten Wochen so in den Medien war, zum Beispiel, was Geheimdienste da so zustande bringen, da ist man dann schon erstaunt, was da eigentlich alles möglich ist, beziehungsweise woran die seit Jahren arbeiten und wovon, ja, wir, normales Volk, sage ich jetzt mal, wirklich nichts wussten oder wenig Ahnung hatten, ne? Das ist dann schon krass, was dann so rauskommt. Auch dann so Sachen wie irgendwelche gezielten Angriffe und so, wie passiert denn das eigentlich alles? Ja, das ist schon abgefahren, muss ich sagen.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen beunruhigend. Natürlich ist verständlich, oder? Das Ganze muss geheim sein, sonst wird es nicht funktionieren. Wenn jeder wüsste, woran die arbeiten, dann hätten die Geheimdienste ein Problem, ne?
Ja.
Also so alles offenlegen geht halt einfach nicht. Daher der Name geheim.
Ja.
Aber es ist ein ungutes Gefühl, weil du weißt halt nie, was haben sie denn schon für Werkzeuge? Wie mächtig sind sie? Wie breit gehen sie vor allem? Ja, also sprich Massenüberwachung. Schauen sie sich schon längst jedes Foto in den Clouds an und jede Kommunikation, läuft da alles durch? Wir haben da ja auch ganz viel erfahren über die Leaks, die wir in den letzten Jahren hatten, was jetzt gerade eben auch die US-amerikanischen Geheimdienste anbelangt, was die alles filtern, was die in ihre Systeme aufnehmen und woran sie dann eben versuchen zu erkennen, wo was schiefläuft.
Ja. Es ist schon so, genau, dass wir irgendwie eine funktionierende Kontrolle brauchen, gerade von Diensten, die so hohe Befugnisse haben wie unsere Nachrichtendienste. Aber wie das halt auch in anderen Ländern passieren kann, wo es Geheimdienste gibt, die möglicherweise ethisch fragwürdige Aufträge ausführen. Also grundsätzlich in den USA die zwei größten, die NSA und die CIA. Die CIA quasi als, sag ich mal, militärischer Arm der Nachrichtendienste. Und die sind sich halt auch nicht so schade, mal in irgendwelchen südamerikanischen Ländern irgendwie einen Putsch einfach anzuzetteln oder so. Also das ist dann schon, weiß ich nicht. Also hätte ich, glaube ich, schon ziemlich Bauchschmerzen, wenn rauskommen würde, dass in Deutschland die Nachrichtendienste hier in anderen Ländern politisch Unruhen erzeugen. Ja, weil das sind halt auch Konsequenzen, die ganz ehrlich niemand abschätzen kann. Ja, also wenn es so eine Revolte in einem Land gibt oder einen Bürgerkrieg, wie viele Zivilisten dann darunter leiden. Also es ist schwierig.
Und das Ding ist halt die Frage, ob wir jemals davon erfahren. Und wir werden halt nicht davon erfahren, wenn nicht irgendjemand drüber spricht. Also wenn es eben nicht entsprechende Leaks gibt und die dann an die Presse weitergegeben werden. Sonst werden wir nie davon erfahren. Sonst werden es für immer irgendwelche Geheimnisse bleiben. Und das schürt dann halt auch Verschwörungstheorien ohne Ende, oder? Also ich meine, es sind ja nicht nur die Filme, die wir im Kino sehen, die sich mit dieser Materie auseinandersetzen, sondern tatsächlich auf Social Media dann sämtliche Verschwörungstheorien. Ja, wer weiß, ob das jetzt Staat XY war, der da seine Finger im Spiel hatte.
Ja gut, man kriegt es halt immer indirekt mit, was passiert, wenn es halt nicht so gut läuft. Also Deutschland hat ja 3 Nachrichtendienste.
BND,
genau. Den BND, den kennt wahrscheinlich jeder,
ja.
Also den Bundesnachrichtendienst.
Dann MAD?
Den MAD, den militärischen Abschirmdienst, ja. Genau. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Mhm.
Und das Bundesamt für Verfassungsschutz, das trägt ja den Verfassungsschutz im Namen.
Ja.
Also die Verfassung zu schützen, unsere Bundesrepublik, ist aber halt schon auch häufiger mal aufgefallen dafür, dass es V-Männer unterhält, die der extremistischen Szene zuzuordnen sind. Ja, kann sich jeder überlegen, in welchem politischen Spektrum. Und das ist vielleicht gar nicht so ein verfassungsschützendes Ziel.
Ja, und du sprichst damit natürlich ein Thema an, ne? Wie viel Mittel gebe ich da rein in so eine Szene, sei es jetzt durch V-Leute, die du da eben sponsorst, also denen du ja auch ein Gehalt bezahlst. Das sind ja meistens nicht deine Angestellten, sondern kommen ja dann vielleicht ursprünglich aus der Szene, bieten sich an, wie auch immer. Es wird hoffentlich gut geprüft und bekommen die Geld. Einerseits und andererseits dann potenziell auch für irgendwelche Aktionen, ne? Um vielleicht irgendwas anzutreiben, um da Vertrauen zu bekommen. Und da sehe ich es kritisch, wenn wir jetzt wieder Richtung Cybersecurity gehen, wenn es dann auch in die Richtung geht, Geld einzusetzen, um zum Beispiel Sicherheitslücken oder Schwachstellen zu öffnen oder geheim zu halten.
Mhm.
Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Genau, also lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen, wenn jetzt ein Dienst, ja, einfach ganz neutral gesprochen, gerne möglichst viel Zugriff auf möglichst viele Rechner haben würde. Was könnte der so machen? Also einfach nur mal rein hypothetisch gesprochen.
Ich glaube, das Einfachste wäre tatsächlich, ich habe da eine Person in dieser Organisation, die Zugriff auf die Systeme hat. Das ist das Einfachste, ganz ehrlich.
Mhm.
Bevor ich da anfange, mich in irgendeine Infrastruktur reinzuhacken, das geht halt nicht so einfach.
Ja.
Das ist nicht so leicht, es sei denn, ich habe da super, super Kenntnisse und mega viel Geld und kann mir da irgendwie eine Zero-Day-Lücke erstehen, mit der ich dann da reinkomme. Dann habe ich eine Person dort drin auf jeden Fall.
Genau.
Und die Person kann ja dann versuchen, die Dateien zum Beispiel zu exfiltrieren und mitzunehmen und dann an den Verfassungsschutz oder an den State-Level-Actor weiterzugeben.
Genau, und das ist oft auch also mit erschreckend niedrigen Schwellen irgendwie verbunden. Also irgendwo einen Praktikanten reinzubringen und auf was die dann teilweise Zugriff haben. Ja, also jeder, der schon mal in einem Konzern gearbeitet hat, weiß, da gibt es irgendwo so ein Shared Drive. Und naja, die Permissions, ja, wer kontrolliert die schon? Ja, die sind mal so und ach, den Mitarbeiter, ach stimmt, der hat schon vor 5 Jahren gekündigt, den sollten wir mal rauswerfen. Also das ist wirklich eine super einfache und aber auch extrem effiziente Maßnahme.
Ja, und nicht nur die armen Praktikanten, sondern dann auch irgendeinen Familienvater oder sowas, der in finanziellen Schwierigkeiten ist.
Hm.
Da reichen dann vielleicht schon ein paar Tausende aus, um da drauf zu kommen tatsächlich.
Ja. Ich habe mal bei einem Arbeitgeber gearbeitet und die haben das sehr genau genommen mit dem Schutz gegen solche sogenannten dolosen Handlungen.
Mhm.
Und da kam mal eine Mail an alle rum, dass wenn man selber oder halt seine Familie irgendwie ernsthaft bedroht hat, also wenn die mein Kind entführen und so und halt Geld von mir wollen, dass ich solche dolosen Handlungen dann aber bitte der Firma melde direkt.
Ja.
Ja, wäre auch bei mir die erste Anlaufstelle, oder?
Sofort.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn das Leben meiner Kinder auf dem Spiel steht, da rufe ich den Informationssicherheitsbeauftragten an.
Ja, okay. Die Frage, ob da jemals ein Anruf ankam und ob der Informationssicherheitsbeauftragte dann tatsächlich auch verstanden hat, womit das jetzt hier zu tun hat oder nicht gleich an HR weitergeleitet.
Naja, aber ich meine, sowas ist halt super schwer einzufangen, ne? Also so Angriffe, gerade wenn jemand irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten ist,
Ja, was es gibt, weil du schon von Firma gesprochen hast, also zum Beispiel bei Neueinstellungen, dass die Leute geprüft werden. Aber was wird denn da geprüft? Ja, also wie weit gehen denn diese Prüfungen? Also zu gucken, dass jemand ein sauberes Führungszeugnis hat oder wie das heißt,
ja.
Ich weiß gar nicht genau. Oder ob man im Internet irgendwas über seinen Namen dann findet, wo er in irgendwelchen komischen Machenschaften war oder vielleicht mal in einem Pressebericht oder weiß der Geier was. Also naja, ob es das so bringt, bezweifle ich.
Also ich halte es auch für schwierig. Die allermeisten Leute sind nicht vorbestraft und deswegen hast du ein leeres Führungszeugnis.
Aber eine andere Möglichkeit, eben auf dieses Netzwerk zu kommen, wäre dann doch tatsächlich von außen. Also das, was ich zuerst genannt habe, ne? Also dass ich eine Menge Geld in die Hand nehme und mir dann tatsächlich da eine Lücke suche. Und davor haben wir ja schon immer gewarnt, ne? Oder beziehungsweise waren da auch kritisch gegenüber, besser gesagt, dass wenn halt dann solche Sicherheitslücken bekannt sind, dem Geheimdienst und eben nicht der Allgemeinheit, dass es eigentlich schädlicher ist, als wenn sie bekannt wäre.
Ja, aber genau da würde ich eben mit dir drüber sprechen, weil ich glaube nämlich, das ist so teuer nicht. Also ich glaube, für die allermeisten Open-Source-Projekte zum Beispiel, die sind erstmal super froh, wenn sie überhaupt Contributors bekommen. Also wenn überhaupt irgendwelche Leute Code einschicken. Und bei dieser XZ-Schwachstelle, die in dem Open-Source-Umfeld jetzt vor, ja, weiß ich nicht, vielleicht, wie lange ist es ja, ein halbes Jahr oder so, groß war, da war es ja genau so ein Angriff, wo sich jemand reingewanzt hat in ein Projekt, über Monate und Jahre sich da immer mehr Rechte erarbeitet hat, indem er schon auch ordentliches Zeugs gemacht hat und der dann irgendwann quasi den Schalter umgelegt hat und wirklich versucht hat, ein bösartiges Release in Verkehr zu bringen. Und das ist quasi, sage ich mal, 5 vor 12 gerade noch erkannt worden, durch einen ganz blöden Zufall eigentlich, also durch wirklich eine Verkettung von extremem Nerdinteresse von irgendeinem Typ, der nicht genau wusste, was da passiert und dann richtig tief reingegraben hat und das dann halt gefunden hat. Ja, und eben den Seiteneffekten, die diese bewusst platzierte Schwachstelle eben hatte.
Also wäre das für dich auch ein denkbarer Angriffsvektor, ne? Also über Open-Source-Projekte. Open-Source wird heutzutage überall verwendet.
Ja.
Ist ja kostenlos, kann man ja schön integrieren in seine Software, ist schön praktisch. Aber dass genau sowas dann eben nicht geprüft wird, ist halt ein super großes Risiko.
Also ich gehe davon aus, dass alle großen Nachrichtendienste in wichtigen Open-Source-Projekten, in dem Linux-Kern, in OpenSSL, in anderen ähnlichen vergleichbaren Projekten, entweder Leute haben, die passiv alles mitlesen, was sich ändert. Du musst ja oft gar nicht aktiv tätig werden. Du kannst ja auf den Fehler von irgendjemandem warten, du guckst dir den Code an, findest irgendwas und dann behältst du es für dich. Oder eben aktiv contributen, vielleicht auch ganz normal contributen. Ja, also das ist natürlich immer gut, wenn du Rapport aufbaust, also wenn du quasi bekannt bist in dem Projekt, wenn die deinen Namen schon mal kennen, damit du dann möglicherweise irgendwann einen Patch einbringen kannst, der halt nicht mehr so ganz sauber ist und dann aber vielleicht auch noch gültige Plausible Deniability hast, also glaubwürdige Abstreitbarkeit, dass du sagen kannst, ups, das war jetzt aber nur ein Versehen, ne? Das war vielleicht nur ein Off-by-One-Fehler. Ah, das ist mir so passiert. Weil der Witz ist nämlich ja, bei vielen Sicherheitslücken ist es retroaktiv gar nicht mehr so einfach zuordnenbar.
Wer das jetzt verursacht hat?
Ob das ein Versehen war, meine ich. Oder ob es Absicht war. Also es war ja zum Beispiel vor, ja, ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, glaube ich, gab es Heartbleed. Und da war es ja so, da ist ja der Typ, der das gemacht hat, der war damals, glaube ich, Doktorand bei der Telekom oder so, der ist ja dafür regelrecht gekreuzigt worden. Und persönlich glaube ich nicht, dass der ein NSA-Plant war oder ein BND-Plant oder so, aber der Bug, der war natürlich schon so schwerwiegend und über Jahre unentdeckt da drinnen, auch wegen mangelnder Qualitätskontrolle, dass ihm das viele Leute unterstellt haben. Ja. Also nicht so ganz schön gelaufen damals.
Aber so ein gutes Beispiel dafür, so ganz allgemein, dass eben Geheimdienste wunderbar dort agieren können, wo eh nicht so wirklich ein Vertrauensverhältnis besteht. Bei Open-Source-Entwicklung ist es ja so, da kann jeder contributen oder beziehungsweise nicht jeder, aber kann versuchen zu contributen, da kann man sich mal ein bisschen anchatten und eine E-Mail schreiben und dann kann man vielleicht mal einen guten Beitrag leisten und zack, ist man in so einem Projekt drin.
Ne? Ja. Ja, ich meine, in Firmen, also in Microsoft und in Apple, da werden die natürlich auch Mitarbeiter platziert haben, ganz sicher. Also
in Firmen?
Ja, ja. Also mit Sicherheit. Ja, stimmt. Ja. Die wären ja doof. Also ich meine, zum einen kriegst du die Insider-Informationen raus und zum anderen kannst du natürlich auch die Entwicklung vielleicht steuern in eine Richtung, die du haben möchtest. Mhm. Ja, eine Richtung, in die ja Microsoft ganz arg drängt, ist, dass sie jetzt, ich glaube, Windows 11 soll nur noch mit einem TPM-Modul funktionieren. Also mit einem Hardware-Modul, das quasi für dich bestimmte kryptografische Aufgaben erledigt. Super praktisch.
Aber das macht es sehr sicher.
Das macht es so sicher. Das ist so toll. Solange das Hardware-Modul halt sich so verhält, wie es die Spezifikation vorgibt. Aber der Witz von diesem Hardware-Modul ist, dass das halt bewusst so gebaut ist, per Design, dass man dem halt nicht so einfach in den Bauch reingucken kann. Und ich finde, da fängt es halt schon an, ne, bei sowas. Also, das finde ich eine komische Richtung, in die das geht. Ich finde es einfach nur erstmal ungewöhnlich.
Ja, man muss natürlich aufpassen, ne? Also, es könnte sein, dass das so ist, also dass eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung getrieben wird von bestimmten Interessen aus Geheimdiensten, aber einen Nachweis haben wir natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Ich sag nur, wenn ich ein Geheimdienst wäre, dann würde ich gucken, dass ich schaue, dass es irgendwo Hardware-Sicherheitsmodule gibt, die möglichst alle Leute einsetzen, um dann einen Trojaner in so ein Hardware-Sicherheitsmodul einzubringen, weil das ist nämlich wirklich extrem schwer detektierbar dann. Also es gibt Papers über Hardware-Trojaner und das ist wirklich echt ekelhaft, wie schwierig das ist. Und also bis hin quasi zur vollständigen Unmöglichkeit, so einen Trojaner nachzuweisen. Also es gibt richtig, richtig ekelhafte Sachen. Und das ist natürlich für einen Dienst schön, ja, wenn der in der Lage ist, möglicherweise Kommunikation abzuhören oder Nachrichten zu entschlüsseln, ohne dass man ihm auf die Schliche kommen kann. Also ohne, dass man so ein Backdoor entdecken kann und dann sagen kann, haha, ne, ich habe euren Bundestrojaner zum Beispiel gefunden. Das ist ja uns so passiert. Deutschland ist das ja so passiert. Der Bundestrojaner ist gefunden worden, ist vom Chaos Computer Club reverse-engineert worden und dann sind die halt mal großflächig ausgelacht worden, weil es halt also einfach zum einen, klar, irgendwie verfassungstechnisch grenzwertig auf jeden Fall, sage ich zumindest mal. Und vielleicht halt auch ingenieursmäßig jetzt nicht die Meisterleistung, die man da erwarten könnte. Also deswegen, ich möchte nur sagen, wenn ich einen Dienst betreiben würde, dann würde ich das so machen. Und wenn ich einen Dienst betreiben würde, dann würde ich auch gucken, dass ich VPN-Anbieter unterwandere. Dann würde ich einen VPN-Anbieter gründen. Ja, was? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde einen VPN-Anbieter gründen und ich würde den konkurrenzlos günstig machen. Ich würde auf YouTube kostenlos extrem viel Werbung für den schalten lassen, damit den möglichst viele Leute nutzen. Und ich würde den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen, dass ich nichts logge und pipapo. Und für die ganzen Raubkopierer und so, die lasse ich einfach durch. Und für das Interessante weiß ich dann halt, was passiert. Sage ich nur, wenn ich einen Geheimdienst hätte, würde ich das so machen.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir haben jetzt gerade davon gesprochen, wie würden wir in eine Firma reingehen, also da infiltrieren quasi als Geheimdienst. Das andere ist, den Hersteller im Prinzip zu infiltrieren, also sprich Entwicklungen zu favorisieren beziehungsweise den Hersteller dazu zu bringen, was Bestimmtes zu implementieren. Aber es gibt ja noch das Dazwischending. Und du hast jetzt mit VPN eine Sache angesprochen, aber die andere Sache ist ja auch die, also so ganz generell in die Lieferkette auch reinzuspringen. Mhm. Das hatten wir jetzt eben auch vor ein paar Wochen gesehen. Das heißt, das Ding verlässt schon den Hersteller und ich bin eben mittendrin und klinkt mich da ein. Sei es jetzt Hardware oder eben auch Verbindungen. Mhm. Ja. Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Wenn ich nicht am Ziel sein kann und nicht am Ursprung, dann versuche ich vielleicht, mich in die Mitte einzuklinken.
Ja, also diese Supply-Chain-Angriffe sind richtig übel. Und ich meine, so übel wie jetzt, also du sprichst an quasi, dass plötzlich diese Pager explodiert sind alle, weil die halt Sprengstoff drin hatten. Genau. Also das ist ein Supply-Chain-Angriff in nicht vorher dagewesenem Ausmaß. Ja, also dass Telefone verwanzt werden oder so, das kennen wir. Dass auf Mainboards plötzlich Chips auftauchen, die da nicht sein sollten, das kennen wir. Aber dass du so ein Ding am Gürtel hast und plötzlich explodiert das, puh, ja, das ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja, absolut. Und jetzt gerade mal, also was in Hardware so alles drin ist, und es muss jetzt nicht was sein, was explodiert, aber ob jetzt in diesen großen Rechenzentren da wirklich drauf geguckt wird, sobald da ein PC geliefert wird oder ein Server geliefert wird und wird da erstmal reingeschaut und geguckt, ob da jede Komponente wirklich da so sein muss. Also mit Sicherheit nicht.
Ja, und der Witz ist ja, gegen was prüfst du das denn ab? Du hast Richtig. Ja gar nicht die Blaupause, das authentische Layout. Weißt ja auch gar nicht diese Chips. Du kannst ja in den Chip nicht reingucken.
Ja.
Und das ist das, wo es dann in Richtung Hardware-Trojaner geht. Da geht es dann sogar auf Sub-Chip-Ebene, also auf dem Die. Was sind da für Strukturen? Das ist quasi ohne Raster-Elektronen-Mikroskop kannst du da gar nichts machen. Und mit Rasterelektronenmikroskop ist es halt unendlich viel Arbeit und es ist halt destruktiver Analyseprozess. Also,
ja. Aber es ist doch allgemein jetzt ein Dilemma, über das wir sprechen, oder? Also wir wollen ja geschützt sein. Mhm. Wir wollen keinen Terror in unserem Land haben und jedes andere Land will es genauso haben. Und wir müssen zu solchen Maßnahmen greifen, ist die Frage, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Mhm. Woher kommt das? Wo ist die Kommunikation? Was verabreden die da jetzt? Und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir ein ungutes Gefühl dabei, wie weit das eigentlich geht und ob diese Macht nicht missbraucht wird. Mhm. Es gibt eigentlich kein Rezept dagegen. Es gibt nur das Vertrauen in unseren Staat, in die Leute, die diese Geheimdienste kontrollieren, dass die einerseits kompetent sind und andererseits wirklich ihre Arbeit machen.
Ja, es ist ein Problem. Es ist auch ein Interessenskonflikt. Ich bin da auch super hin und her gerissen. Also zum einen finde ich klar, wenn ich meine Kommunikation verschlüsselt haben will, dann soll da niemand mitlesen können, außer die intendierten Empfänger. Aber grundsätzlich möchte ich natürlich auch, dass Strafverfolgungsbehörden wirksame Maßnahmen haben, sage ich mal, echte Straftäter dingfest zu machen.
Ja.
Also gerade bei so schweren Straftaten, die dann so Richtung Terrorismus gehen, ja, wo wir jetzt nicht, sag ich mal, vom Dorfdealer sprechen, der irgendwie Gras vertickt oder so. Das Problem ist halt, dass du dir das nicht raussuchen kannst. Na, du kannst es definieren. Du kannst sagen, ne, wenn wir jetzt ein wirksames Mittel hätten, ja, zum Beispiel Chatkontrolle ist ja in aller Munde. Unsere Dienste wünschen sich das, ja, dass sie gerne reingucken können. Dann gucken sie da aber auch nicht diskriminierend rein. Also das bedeutet, die können alles sehen. Ja, das ist nicht unterscheidend zwischen, dass es böser WhatsApp und das ist guter WhatsApp. Das technische Mittel, das ist da komplett agnostisch.
Ja.
Und das ist das
deswegen, Problem. Ja, deswegen ist es immer eine Frage, wie stark ist das Mittel, das du nutzt? Wie breit ist es? Wie gezielt, wie ungezielt ist es? Ja. Und ich glaube, da machen halt die Geheimdienste ganz unterschiedliche Sachen tatsächlich. Also von unterschiedlichen Ländern. Je nachdem, welche Regierung, welches Regime, welches Selbstverständnis auch, welche Kultur da ist. Mhm. Ne? Also wir sind die Stärksten und wir gucken einfach überall rein und wir können uns das erlauben, es ist uns wurscht, ja, weil wir sind so dominant.
Ja, in einem tendenziell autoritären Regime wird es natürlich auch weniger in Frage gestellt. Also da wird auch weniger unterstellt, dass ein Dienst möglicherweise auch missbraucht werden könnte. Ja, das ist ja eher ein Zeichen von einem demokratischen Diskurs, den wir führen, dass wir diesen Luxus haben zu sagen, naja, weiß ich nicht, sollte der BND denn alles dürfen oder nicht? In einem autoritären Regime wird das ja oft gar nicht hinterfragt. Da ist es klar, ne, das, was der Dienst macht, das ist gut. Die werden schon wissen, was sie tun, ja.
Ja klar, das ist auch möglich, dass einfach jemand im Ausland dann abgemurkst wird. Ich meine, das hatten wir auch hier in Deutschland, der Tiergartenmord. Also, aber jetzt nochmal zu Cybersecurity. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir müssen auch da bestimmte Leitplanken vorgeben und innerhalb dieser Leitplanken bewegen sich die Dienste? Ich denke, so wird es für Deutschland doch auch sein. Da gibt es ja auch entsprechende Gesetze, dass man sagt, okay, gezieltes Abhören, gezieltes Ablauschen im Inland als auch Ausland ist beides möglich. Ich glaube, ich würde davon ausgehen, dass es bei uns ganz gut funktioniert. Wer weiß. Das Ding ist nur, du schränkst dich ja dann selber eben damit ein. Also in diesem Wettrüsten, beziehungsweise wenn du dann siehst, als Geheimdienstmitarbeiterin oder Mitarbeiter, ja, die anderen haben da viel mehr Möglichkeiten. Warum haben wir es nicht? Können wir da nicht noch ein bisschen was dran drehen oder sowas? Also eben da sehe ich so die Gefahr drin, auch wenn wir die Leitplanken haben. Also ich versuche gerade den Gedanken zu entwickeln. Auch wenn wir diese Leitplanken haben, kommt es immer voll drauf an, auf die einzelnen Personen in den Diensten, was sie dann tatsächlich tun.
Auf jeden Fall.
Und dann ist halt die Frage, wie ist da die Kontrolle? Ja, also wenn dann vielleicht noch ein Abteilungsleiter drüber ist, der sagt, ja, macht mal und
puh. Also ich finde ein interessantes Beispiel dafür, dass das halt oft nicht so gut funktioniert, diese Selbstkontrolle, ist zum Beispiel der Richtervorbehalt bei Hausdurchsuchungen, den es bei uns gibt. Also bei uns ist es so, wenn du als Strafverfolgungsbehörde eine Hausdurchsuchung durchführen willst, dann ist das ja ein schwerer Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen. Das bedeutet, Das fällt unter den Richtervorbehalt. Du gehst zur Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft schreibt einen Antrag und ein Richter liest diesen Antrag durch, bewertet, ob die Maßnahme der Hausdurchsuchung angemessen zu dem erwartenden Fahndungserfolg ist. Und dann und nur dann, wenn das angemessen ist, was für eine Straftat im Raum steht und ob zu erwarten ist, dass wir da was finden, das diese Straftat belegt, dann unterschreibt der Richter und sagt, ja, okay. Und in der Praxis ist der Richtervorbehalt ein Witz in Deutschland. Und da kannst du jeden Strafverteidiger fragen, da kann dir jeder eine Geschichte erzählen von irgendeinem unbescholtenen Familienvater, wo es eine Adressverwechslung oder dies oder das gab oder irgendwelche komischen Bagatellen. Weißt du, ich meine, dieser Typ, der diesen Innensenator in Hamburg beleidigt hat, als er ist so ein Pimmel, bei dem haben die eine Hausdurchsuchung gemacht. Das fällt unter den Richtervorbehalt. Da kriege ich einen riesen Hals, wenn ich sowas höre. Das ist Amtsmissbrauch meines Erachtens nach, was da passiert. Ja. Und deswegen muss ich sagen, immer dann, ja, wenn solche Sachen öfter passieren, muss ich sagen, okay, gut, in den Sachen, wo jetzt die Dienste vielleicht nicht mehr so offen sind, habe ich da das große Vertrauen in die?
Genau, es gibt ja auch viele andere Beispiele, das mit diesen Polizeiabfragen zum Beispiel, ne? Also dass Polizisten dann einfach in die Datenbank gehen und dann ja Abfragen machen zu bestimmten Personen oder so, was sie eigentlich überhaupt nichts angeht, was irgendwie die Ex-Freundin von XY ist. Ja, ist halt dann die Macht, die man dann hat, wenn man solche Werkzeuge vor sich hat.
Ja.
Ja. Und so ist es halt allgemein. Also nicht nur nach innen gerichtet, sondern eben auch nach außen. Wenn du entsprechend die Daten sammelst und die Werkzeuge hast, dann wirst du sie auch verwenden.
Ich finde eine der Sachen, und vielleicht, ne, wir wollten ja auch zu Anfang, habe ich kurz gesagt, wollen wir drüber reden, woher wissen wir denn eigentlich, was die Dienste können? Und eine der Sachen, die ich ganz gut finde, ist, dass wir ja mit ziemlicher Sicherheit wissen, dass die Kommunikation, die wir heutzutage verschlüsselt durchführen, in einem Browser mit TLS und so weiter, auf einem ganz normalen PC, dass die eben aller Wahrscheinlichkeit nach halt nicht so einfach geknackt werden kann, ist dadurch gegeben, dass die sich so enorme Mühe geben, in jeden möglichen Standard irgendwie Backdoors einzubringen, mal subtiler, mal weniger subtil, ja, und eben auch diese Lawful Interception Schnittstellen so einfordern, ja, weil es eben, sag ich mal, für auch einen State-Level-Actor, also jemanden, der die Ressourcen hat, sich ein riesen fettes Rechenzentrum hinzustellen, wo nur Rechner drinstehen, wie ja, die NSA hatte, damals wissen wir auch nach den Snowden-Enthüllungen, Windsor Blue, Windsor Green, ja, also IBM hat denen einen Supercomputer gebaut, nur um quasi, sag ich mal, Abhöraktionen zu unterstützen. Ein wahnsinnsmächtiges Ding. Und obwohl die sowas haben, sind die vermutlich nicht in der Lage, eben Kommunikation aufzubrechen. Das finde ich natürlich so aus meinem ja, freiheitlichen Grundverständnis ganz gut.
Ja. Ja, ist ein schöner Indikator, wobei ich da jetzt gerade überlege, ich kenne jetzt die Nachrichten oder den Zustand in den USA nicht, aber diese Chat-Kontrolle, also dieses Aufbrechen von Chats, das kommt ja aus der EU. Und ich weiß nicht, kommt das auch aus den USA? Also, oder haben die es schon? Also, weißt du, was ich meine? Also, natürlich haben sie es so nicht, oder können sie es schon, ja.
Also, ich meine, was ich bei den USA, und das kam ja auch nach Snowden raus, echt gruselig finde, sind diese FISA-Courts. Ne? Also, du kannst im Endeffekt in einem geheimen Gerichtsprozess, kann ein Richter einen Beschluss machen und der zwingt jedes Unternehmen, das in Amerika tätig ist, dazu bestimmte Sachen einzubauen, zum Beispiel eine Backdoor, und es zwingt sie auch dazu, dass sie darüber nicht sprechen dürfen. Ja. Also das ist ein ziemlich autoritäres Instrument und das ist aber halt auch echt gern genutzt worden. Das haben wir erst durch Snowden rausgefunden. Und das finde ich einen ganz schönen Hammer, weil das bedeutet nämlich ganz viele Firmen, auf denen unsere Infrastruktur beruht, Microsoft, Apple, Google, die fallen da drunter. Also wenn der Geheimdienst der USA sagt, wir wollen da gerne was, dann müssen die das machen, die haben gar keine Wahl.
Ja, und dürfen es nicht offenlegen.
Und dürfen es nicht sagen, genau.
Ja, also da kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass es irgendwelche Leute dann dort gibt, die das dann schnell mal whistleblowen.
Ja, ich meine.
Also das hoffe ich wirklich. Ich meine, das hängt dann ja genau von solchen Leuten ab. Also es ist ein furchtbares Instrument, meiner Meinung nach, wirklich. Also ich finde es echt übel. Aber die Hoffnung ist halt dann schon, dass es nicht so ein kleines Krüppchen ist, dass das dann in der Firma implementiert und dann mega stolz drauf ist, weil sie dann in dem Moment dem Staat helfen, sondern dass dann vielleicht auch smarte Leute dabei sind, die dann sagen, ey, das kann so nicht gehen, das will ich so nicht machen, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, die Info leak ich.
Aber man zahlt halt als Whistleblower einen verdammt hohen Preis. Ja.
Ja.
Also Edward Snowden ist so ein kluger Mensch und hat so viel Potenzial, unsere Welt zum Besseren zu verändern. Und im Endeffekt ist er aber quasi in, sage ich mal, Isolationshaft. Ja, kann sich nicht frei bewegen, obwohl er jetzt nicht im Gefängnis sitzt. Aber de facto sitzt er ja schon im Gefängnis und de facto ist an dem ja auch ein Exempel statuiert worden.
Na klar.
Also ich würde es mir überlegen. Ich möchte nicht nach Russland auswandern müssen.
Nee, das will, glaube ich, keiner.
Ja. Also weiß ich nicht.
Ja, so tragisch das mit Snowden tatsächlich ist, auf der anderen Seite ist es ja auch eine positive Botschaft, finde ich, am Ende, wenn du es insgesamt siehst. Whistleblowing gibt's und das haben ganz viele Leute darüber erfahren und konnten das vielleicht nochmal für sich auch durchspielen, den Gedanken. Ich meine, klar, der eine würde es machen, der andere würde es nicht machen. Aber ich hoffe, dass es das weiterhin gibt und dass es smarte Leute gibt, die das weiterhin machen, auch wenn es ein Risiko bedeutet.
Ja.
Also wenn da was falsch läuft und man weiß, wenn da was falsch läuft, wenn es nicht irgendwie wirklich ein gezielter Angriff gegen die bösen Jungs ist, sondern wenn da echt Unfug getrieben wird oder Missbrauch von dieser großen Macht der Informationen, die da gesammelt werden, dann hoffe ich, dass da genug Leute gibt, die das, ja.
Ja, oder man muss ja oft auch nicht quasi direkt whistleblowen. Es reicht ja schon, diese Policies zu beeinflussen entsprechend und zu sagen, hey, ich finde das nicht gut, in welche Richtung das geht. Ja, also sich da einfach kritisch damit auseinandersetzen und beide Seiten der Medaille eben sehen.
Ja, ganz wichtig. Dafür sollte es immer eine Mehrheit in der Demokratie geben. Alles klar. Johannes, das war heute eine ganz andere Folge, aber ich fand es spannend. Ich fand's gut.
Ein demokratischer Diskurs.
Zwischen zwei Dudes. Genau. Okay, würde uns wahnsinnig interessieren, was ihr darüber denkt. Was habt ihr für Gedanken zu diesem Thema? Nicht ganz leicht, dieses Thema. Schreibt uns gerne eine Mail an mail@cybersecurity-entschlüssel.de und diskutiert gerne in unserem Subreddit CSE-Podcast. Da können wir dann auch mitdiskutieren. Also, schönen Abend, Johannes.
Dir auch, Reinhold. Tschüss.
Ciao.